Wir machen das auch in unseren Schulworkshops, dass wir Bilder zeigen von Wahlen in anderen Ländern, wo wir dann zeigen, dass Menschen in einem halben Meter Wasser anstehen, um dann wählen zu gehen oder dort 5 Stunden in der Sonne stehen, um im Wählen und ihre Stimme abzugeben, oder? Und bei uns ist es doch sehr, sehr serviceorientiert, dass an sich jeder mit Wahlkarte überall wählen kann und bei der Gemeinde vorab wählen kann, etc.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Und dieses Fundament wollen wir stärken. Wir müssen reden. Diesmal mit Armin Rabitsch über seine Erlebnisse als Wahlbeobachter auf der ganzen Welt und warum wir mehr Wertschätzung für Demokratie brauchen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich sitze heute hier mit Armin Rabitsch. Der Armin Rabitsch ist Politologe, hat studiert in Italien, Südafrika, Großbritannien, ganz aktuell in Tschechien und natürlich in Österreich. Eine Doktorarbeit zur Afrikapolitik der EU verfasst und heute, eine Premiere in der Sendung, geht es um Wahlbeobachtung. Armin, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Armin, du hast mit der OSZE Wahlmissionen in die ganze Welt unternommen. Ich glaube, ich habe 21 Länder gezählt. Albanien, Kasachstan bis Turkmenistan, Russland. Und die erste Frage, die sich mir als Österreicher stellt, wie kann man eine Wahl beeinflussen?
Im guten oder im negativen Sinne?
Im negativen Sinne?
Ja, an sich, jede Wahl hängt von einem guten Wählerregister ab. Und wenn das Wählerregister nicht korrekt ist oder zu viele Fehler beinhaltet, dann ist aufgrund dessen natürlich die Wahl beeinflusst. Und derjenige oder diejenige, die das Wählerregister kontrollieren, und wenn da zu wenig Transparenz da ist, dann kann das schon sein, dass aufgrund des Wählerregisters gewisse Wählergruppen ausgeschlossen sind oder ausgeschlossen werden oder andere Wählergruppen vermehrt im Wählerregister anzutreffen sind. Ja. Und dann gibt es in vielen Ländern, haben wir schon gesehen, dass Wähler zum Beispiel öfters wählen oder Wähler der Opposition nicht im Wählerregister aufscheinen. Und das hat natürlich einen massiven Einfluss auf das Wahlresultat, ist aber dann sehr schwer zu beweisen, dass es da zu einer Beeinflussung kam. Und deswegen ist es wahrscheinlich extrem wichtig, dass da eine entsprechende Gewissheit ist in der Bevölkerung, bei den Wählern, aber auch bei den politischen Parteien, dass das Wählerregister solide und robust ist und dass da Klarheit herrscht, welche Einträge vorgenommen werden können und dass da eine ständige Qualitätskontrolle stattfindet.
Was ist alles drin in einem Wählerregister?
An sich ist im Wählerregister sind die persönlichen Daten eines Wählers integriert und das hängt dann vom Land ab, was es da für Datenschutzbestimmungen gibt und welche Auflagen es gibt. Also es gibt jetzt in Österreich im Wählerregister wird im Prinzip der Name, das Geburtsdatum, die Adresse und aufgeführt. In anderen Ländern und vor allem jetzt in neueren Wählerregistern, die neu verfasst werden, gibt es da auch biometrische Daten, die aufgenommen werden.
Die werden auch schon aufgenommen?
Genau, also das ist jetzt die vermehrte Praxis, dass vor allem in afrikanischen Ländern, aber auch asiatischen Ländern das Wählerregister biometrisch ist. Das heißt, konkreter Fall Simbabwe, letztes Jahr 2018 hat es eine biometrische Wählerregistrierung gegeben, aufgrund der Zweifel der Opposition, dass das Wählerregister schlecht ist und schuld war am Misserfolg bei vorhergehenden Wahlen. Und mit internationaler Hilfe ist dort dann ein biometrisches Wählerregister erstellt worden.
Ist das der Fingerabdruck?
Das waren die Fingerabdrücke und dann noch ein Foto. Ja. Aber da gibt es inzwischen schon sehr ausgefeilte Techniken und Fingerabdrücke haben jetzt gewisse negative Aspekte, dass nicht alle Fingerabdrücke erkannt werden oder dass ältere Personen gar keinen Fingerabdruck mehr haben. Oder das System hat gewisse Tücken, aber an sich der höchste Standard momentan ist Iris-Scan.
Das ist so, das persönlich wird das schon.
Genau, ja. Aber das ist eben in Österreich nicht der Fall, weil in Österreich gibt es eine große Sicherheit, dass das Wählerregister akkurat ist, und auch aufgrund des Gesetzesbeschlusses nach der Bundespräsidentschaftswahl wurde ein zentrales Wählerregister verfasst, das dann auch vorsieht, dass Doppelregistrierungen erkannt und ausgeschlossen werden können.
Du hast gerade Zimbabwe erwähnt.
Ja.
Nehmen wir an, du reist jetzt eben in ein fernes Land und du weißt, in 2 Wochen sind Wahlen. Worauf achtest du da?
Ja, grundsätzlich ist ja Wahlprozess nicht nur der Wahltag, sondern alles, was davor stattfindet und auch danach stattfindet in Bezug auf die Gesamtheit des Wahlprozesses. Wir sprechen da als Wahlexperten oder Wahlbeobachter von einem Wahlzyklus. Also wir schauen da vor allem, ja, ob es Stimmen gibt, die sagen, wir wurden nicht registriert als Wähler oder unser Name ist nicht im Wählerregister inkludiert. Normalerweise ist es so, wie auch in Österreich, wird das Wählerregister ausgehängt, dass man erkennen kann, man ist registriert und man kann in einem gewissen Wahlsprengel wählen gehen. Und das kann man schon vorab erkennen, ob es da Unmut gibt zur Qualität des Wählerregisters. Das Zweite wäre wahrscheinlich zu sehen, ob es einen fairen Wahlkampf gibt, also wir sprechen von einem Level Playing Field, wo die verschiedenen Parteien und Politiker die gleichen Möglichkeiten haben, eine Kampagne und einen Wahlkampf durchzuführen, also sowohl in den städtischen Gebieten als auch in den ländlichen Gebieten, oder? Und das ist speziell jetzt in Ländern außerhalb Europas sehr kritisch, weil in sehr abgeschiedenen Regionen zum Teil dann eben Wahlbeobachter nicht vor Ort sind oder zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter nicht vor Ort sind, und dann kann es da sehr schnell zur Repression kommen oder zu einem Druck der lokalen Eliten für die Regierung oder gegen die Regierung zu stimmen.
Das heißt, da geht der Druck dann wirklich von der Verwaltung aus?
Ja, also das kann regional sein, kann aber auch zentral gesteuert sein. Und da gibt es natürlich Begehrlichkeiten, wenn es zu einer Wahl kommt. Das ist jetzt nicht nur bei einer allgemeinen Parlamentswahl, sondern auch bei Lokalwahlen, wo es dann natürlich, wo da die Pfründe neu verteilt werden. Ein drittes Themenfeld, was ich mir anschauen würde, sind die Medien. Inwieweit ist da eine freie Medienberichterstattung? Inwieweit haben Wähler und Wählerinnen Zugang zu Informationen? Inwieweit sind sie informiert, wie das Wählen vor sich geht? Gibt es da eine Bereitschaft, wählen zu gehen? Oder gibt es so die Haltung, wählen bringt ohnehin nichts, weil das immer irgendwie gestohlen wird oder nie zu einem Wandel geführt hat?
Sehr viel von deiner Arbeit passiert schon im Vorhinein des Wahltags.
Genau.
Worauf achtest du am Wahltag selbst?
Ja, am Wahltag selbst ist es grundsätzlich so, dass wir als Wahlbeobachter schauen, ob die Wahllokale das Material haben und speziell das sensible Material haben, das sie brauchen. Das sind jetzt die Wahlzettel. In manchen Ländern gibt es dann Stempel, die Wahl und vor allem diese Resultatsprotokolle. Und ob diese Wahllokale aufmachen, zeitig aufmachen, ob die Wahlbeisitzer oder Wahlkommissionsmitglieder vor Ort sind, ob die wissen, was sie tun, ob die gut trainiert sind und unparteiisch auftreten, und vor allem, ob es irgendwelche Unmutsäußerungen gibt oder Unruhe gibt, ob die Polizei nicht ins Wahllokal darf. Also das ist auch speziell jetzt in außereuropäischen Ländern zum Teil ein Problem, dass da Wählerbeeinflussung oder Wählerintimidation stattfinden kann, und wie geregelt der ganze Wahlprozess abläuft.
Und also sehr viel Logistik eigentlich.
Der Wahltag selbst ist natürlich vor allem Logistik, aber natürlich gibt es auch Tricks, wie Wähler beeinflusst werden können, ob Wahlkampf betrieben wird am Wahltag, obwohl das gesetzlich verboten ist, ob es, wie sagen der Bussing, also ob Wähler von den Parteien in Autos hingebracht werden und abgeholt werden. Es gibt dann die verschiedensten Möglichkeiten der Wahlmanipulation. Also da gibt es Karussell-Voting, da gibt es
Hat nichts mit dem Ringelspiel zu tun?
Ist eine Art Ringelspiel, das ist, weil es Karussell-Voting genannt wird, wo eben dann ein Wähler im Prinzip diese Stimmen kauft. Ja. Und da wird eben versucht, festzustellen oder sicherzustellen, dass der Wähler eine bestimmte Partei wählt und dann mit einem leeren Stimmzettel dann wieder rauskommt aus dem Lokal. Der wird dann wieder von der Partei ausgefüllt und vom Politiker und der wird dann wieder hineingeschickt, holt sich wieder den frischen Wahlzettel.
Ach, deswegen das Ringelspiel.
Genau. Und das haben wir zum Beispiel im Libanon einmal gesehen. Und ja, es gibt ja immer die ganzen verschiedenen Tricks, auf die man dann achten sollte. Und dann vor allem das Auszählen der Stimmen, inwieweit das regelkonform abläuft, ob da die politischen Parteien irgendwelche Einwände haben, ob die Parteien zufrieden sind mit der Auszählung und das Protokoll unterschreiben oder wenn sie das nicht tun, ob sie da eine Klage einreichen im Wahllokal selbst, ob das Ganze friedlich abläuft und inwieweit dann diese Wahlresultate auch vor dem Wahllokal ausgehängt werden und diese Wahlresultate dann auch auf einem zentralen in zentraler Stelle
zugänglich.
Verifizierbar sind. Das heißt, kann ich mein Wahllokalresultat zum Beispiel auf einer Internetseite oder beim zentralen Wahlkommission verifizieren und falls da Unterschiede auftreten, wo kann ich mich da hinwenden und gibt es da eine Kontrolle auch durch die Wahlkommission selbst und dann der Instanzenweg durch die Gerichte.
Wenn du jetzt so an Länder wie den Libanon oder Simbabwe denkst, abgesehen von Zahlen und Fakten, wie würdest du denn die Stimmung an einem Wahltag beschreiben?
Ja, das ist immer ein sehr tolles Gefühl, da zu sehen, wie Menschen an die Demokratie glauben und sich schon in der Früh beim Wahllokal anstellen, bevor das überhaupt aufgemacht hat, um eben ja nicht zu versäumen, zur Wahl zu gehen und sicherzustellen, dass man bei den Ersten ist, um nicht erstens lange zu warten, weil vielleicht die Schlange dann untertags noch länger ist, oder dann eben sicherzustellen, dass sie das gleich in der Früh machen, um dann den ganzen Tag für sich selbst zu haben und nicht dann irgendwo am Nachmittag hinzukommen und dann gibt es vielleicht keine Wahlzettel mehr oder es gibt irgendwelche Probleme. Ja. Also das sieht man sehr, dass Menschen sehr daran interessiert sind, früh ihre Stimme abzugeben, dass da Schlangen sind und dass da eine große Motivation da ist mit dem Glauben, dass man dadurch was verändern kann. Und das ist schön, vor allem, wenn dieser Glaube nicht enttäuscht wird.
Hat es auch gefährliche Situationen gegeben, die du erlebt hast?
Ja, es gibt immer wieder gefährliche Situationen bei Wahlen. Also natürlich gehen da Emotionen hoch und wir treffen da Sicherheitsvorkehrungen, um nicht zwischen die Fronten zu kommen. Aber es gibt ja mehrere Beispiele, aber ein Beispiel ist, ich war in Nigeria. Und dort war das schon so, dass wir nennen das Tabulation Center. Es ist im Prinzip, wo die Resultate der einzelnen Wahlsprengel zusammengezählt werden. Und dort hat es schon einen Tumult gegeben, und wo dann jene Wahlkommissionen von Wahlsprengeln, die angekommen sind, im Prinzip gar nicht durchgelassen wurden und deren Material wurde im Prinzip zerstört. Ja, also da hat es dann am nächsten Tag sehr wild ausgeschaut, weil da waren überall Wahlzettel und Wahlkarten und war alles zerstört. Und das ist dann wirklich schon so, dass man dann mit bewaffneter Polizei zum Ort des Geschehens vordringen muss und dort dann die Wahl im Prinzip, also dieses Zusammenzählen der Wahlresultate auf regionaler Ebene dann die ganze Nacht beobachtet und dann erst dann in der Früh eigentlich rauskommt.
Das kann man sich gar nicht vorstellen in Österreich.
Ja, na eben. Also das ist ja, ich glaube, das wäre wichtig für jeden zu verstehen, was wir an unseren Wahlen haben. Ja, warum es wichtig ist, erstens wählen zu gehen und
das auch wertzuschätzen.
Weil es in anderen Ländern immer nicht so selbstverständlich ist, oder? Und wir machen das auch in unseren Schulworkshops, dass wir Bilder zeigen von Wahlen in anderen Ländern, wo wir dann zeigen, dass Menschen in einem halben Meter Wasser anstehen, um dann wählen zu gehen oder dort 5 Stunden in der Sonne stehen, um im Wählen und ihre Stimme abzugeben, oder? Und bei uns ist es doch sehr, sehr serviceorientiert, dass an sich jeder mit Wahlkarte überall wählen kann und bei der Gemeinde vorab wählen kann, etc.
Du betreibst ja mit 2 Kollegen die Organisation Wahlbeobachtung.org. Was habt ihr da für eine Ziele?
Ja, der Michael Lieder, der Paul Kromer und ich haben an sich dieses Ziel, unsere Erfahrungen, die wir international gesammelt haben und immer noch sammeln, für unser eigenes Land und für die Europäische Union einzubringen und zu sagen, ja, erstens ist es nicht selbstverständlich, dass wir diese Wahlen und Wahlprozesse so haben, wie sie sind, und die gehören laufend verbessert. Aber auch sicherzustellen, dass wir gute Praktiken von anderen Ländern einbringen können. Ja, also Beispiel zentrales Wählerregister, das ist ja erst 2017 in Österreich eingeführt worden. Und da gibt es dann andere Beispiele, wie zum Beispiel das Transparenzgesetz, das immer noch nicht umgesetzt wurde.
Ich wollte gerade fragen, welches?
Genau, also das sind so Beispiele, wo man sagt, ja, international stehen wir sicher gut da, aber was jetzt zum Beispiel Parteienfinanzierung und Reglementierung der Transparenz und der Accountability anlangt und Überprüfbarkeit durch den Rechnungshof etc., da hinkt Österreich ziemlich hinterher. Also ich war auch bei der Wahl in Tschechien und da sieht man, da wird absolut transparent gehandelt, oder? Also sämtliche Einnahmen und sämtliche Ausgaben werden über öffentliche Konten abgewickelt. Das heißt, jeder Wähler und Wählerin und die Medien können einsehen, wer spendet und für was wird das Geld verwendet.
Also ist Parteienfinanzierung auch ein Thema von Wahlbeobachtung?
Ja.
Also von genau. Wahlbeobachtung.org.
Ja. Also wir als zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter in Österreich sowieso, wir haben unsere Empfehlungen abgegeben zu diesem Thema. Wir arbeiten auch mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren zu diesem Thema zusammen. Aber bei internationalen Wahlbeobachtungsmissionen ist das ganz klar ein Thema, weil es natürlich dazugehört, dass es da Transparenz und Glaubwürdigkeit gibt, um auch einen fairen Wahlkampf zu gewährleisten.
Braucht es in Österreich Wahlbeobachter?
Wir treten vehement dafür ein, dass es Wahlbeobachter in Österreich geben soll. Leider ist es rechtlich noch nicht möglich, dass es zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter gibt. Es gibt zwar im Gesetz einen Bezug auf OSZE-Wahlbeobachter, aber zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter werden nicht anerkannt. Und wir denken, wir brauchen jetzt keine Wahlbeobachter im Wahllokal selbst. Ja, also wir denken schon, dass es soweit funktioniert. Aber es gibt natürlich Prozesse davor und danach, wo eben die Zivilbevölkerung nicht integriert ist und nicht erkennen kann, ob da alles so abgeht, wie es soll. Und wir denken, ja, erstens, Wahlprozess sollte transparent sein. Und zweitens dient das nur zur Stärkung des Prozesses, wenn da eine Kontrolle von außen stattfindet, um zu sehen, ob da Verbesserungen stattfinden können oder nicht. Oder?
Warum sind sie noch nicht Standard?
Ja, also es ist wahrscheinlich so, dass man bis jetzt noch nicht anerkannt hat, dass da eine Möglichkeit ist,
Bedarf?
ein Bedarf ist, durch zivilgesellschaftliches Engagement und Einbindung Prozesse zu verbessern. Ja, also in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass das Auszählen öffentlich stattfindet, da kann jeder dabei sein. Aber auch in osteuropäischen Ländern ist es so, dass es zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter gibt und auch eine große Rolle spielen, oder? Aber wir sehen uns ja auch vor allem als Election Reform Advocacy Stakeholders. Also wir wollen wirklich durch Überzeugungsarbeit Wahlreformen vorantreiben und aufzeigen, wie es möglich wäre und wie es gehen könnte und wo wir auch in den technischen Aspekten Verbesserungen durchführen können. Beispiel Wahlbeisitz, wo wir sagen, okay, wir wollen eine Öffnung des Wahlbeisitzes, nicht nur von Parteien nominierte Personen, sondern auch zivilgesellschaftliche Akteure, die nicht unbedingt mit einem Parteikapperl im Wahlsprengel sitzen wollen, oder?
Ja.
Und je mehr man eben auch die Jugend und junge Menschen in den Wahlprozess einbindet, desto stärker wird natürlich die Demokratie und desto stärker steht die Demokratie auf robusten Beinen.
Du hast gerade ganz elegant die Wahlrechtsreform angeschnitten. Unabhängig davon, was jetzt wirklich drinstehen wird, was wäre ein Weg, wie wir dorthin kommen könnten?
Ja, den Weg, den wir eingeschlagen haben, ist schon einer durch die Institutionen, oder? Also das ist natürlich, klingt sehr mühsam, ist es auch.
Ja, aber ich glaube, die breite Bevölkerung ist schwer zu begeistern für eine Wahlrechtsreform.
Ja, an sich ist das Thema ja im letzten Regierungspapier. Ja, also wir haben vor der Wahl 2017 haben wir mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Podiumsdiskussion im Club Concordia durchgeführt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen Wahlreformen als Thema in der nächsten Regierungsvereinbarung. Das ist in die Regierungsvereinbarung hineingenommen worden. Wir wissen nicht, ob wir jetzt der Ausschlaggebend waren dafür, aber es ist natürlich mal schön, wenn man sieht, dass irgendwie eine Forderung erfüllt wurde. Aber es ist so, wir haben dann mit der Bundeswahlbehörde und dem Innenministerium gesprochen, okay, was ist der beste Weg hin zu Wahlreformen? Und die haben uns auch gesagt, okay, es ist die Überzeugungsarbeit mit den Parlamentariern und vor allem mit den Verfassungssprechern der politischen Parteien. Wir haben die alle getroffen, mehrmals getroffen, und wir haben dann auch zusammen mit dem Parlament eine Diskussionsveranstaltung im September 2018 durchgeführt im Parlament, wo wir eben gesagt haben, okay, wir wollen Wahlreformen besprechen. Da war auch die OSZE dort, Innenministerium und alle Vertreter der politischen Parteien, also alle Verfassungssprecher der politischen Parteien. Und das war eben ein erster Schritt, wo sich an sich jeder der Verfassungssprecher für Wahlreformen ausgesprochen hat, aber natürlich die gemeinsame Schnittmenge noch nicht erkennbar. Und in Bezug auf Wahlreformen ist es ja so, dass an sich nicht nur das Resultat zählt, sondern auch der Prozess dorthin. Und wir haben gesagt, wichtig für uns ist, dass es ein partizipativer, inklusiver Wahlreformprozess ist, wo eben Wahlreformen ausgearbeitet werden mit Einbindung von Experten, Wahlbeobachtern, Akademikern und jenen, die das interessiert und sich einbringen.
Zivilgesellschaft?
Genau, die sich einbringen möchten und können, mit Ideen und guten Praktiken von anderswo, um zu sehen, okay, was kann man jetzt verbessern und wie ist das möglich und was gibt es da für verschiedene Optionen und welche trifft für unsere Gegebenheiten in Österreich bestmöglich zu.
Wenn wir jetzt auf den Inhalt gehen, was wären denn deine drei Vorschläge, die du am allerliebsten in einer Wahlrechtsreform sehen würdest?
Ja, ich denke schon, dass wir jetzt sehr viel zum Thema Beisitz gearbeitet haben und sagen, wir möchten an sich den Beisitz öffnen und stärken. Also wir wollen und wir denken, dass es sehr, sehr gut ist, dass Österreich im Prinzip zivile Personen, Bürgerinnen und Bürger hat, die an diese Demokratie glauben und sich in ihrer persönlichen Freizeit dort einbringen als Beisitzer. Momentan ist es so, dass sie von Parteien nominiert werden müssen. Ja, aber die Parteien haben Probleme, Beisitzer zu finden.
Ja, ja, in manchen Wahllokalen sitzen dann zwei Beisitzer.
Genau. Und darum sagen wir erstens, wir wollen eine Aufwertung des Beisitzers. Das heißt, wir wollen eine einheitliche Entschädigung von 50 oder 70 Euro. Wir wollen ein einheitliches verpflichtendes Training. Wir wollen den Beisitz verjüngen. Und wir wollen den Beisitz auch öffnen hin zur Zivilgesellschaft, ja? Weil die Parteien nicht mehr genügend Menschen finden, sollen dort auch Klassensprecher, Schulsprecher, Studenten, Studentinnen, die sich für Demokratie und Politik interessieren, dort bewerben können und dort einen Dienst auch an der Demokratie machen können. Und das ist zum einen, dass man eben sagt, wir öffnen den Beisitz und die Aufwertung des Beisitz. Zum anderen würde ich denken, es macht schon Sinn, Gesetze umzusetzen, die bereits in der Schublade liegen, in Bezug auf eine Transparenzerhöhung und Informationsfreiheit, wo wir sagen, ja, momentan ist es so, dass wir zu wenig Informationen erhalten, obwohl wir denken, ja, das sind Informationen, die öffentlich zugänglich sein sollten für Bürger und Bürgerinnen, für Zivilgesellschaft und speziell jetzt in Bezug auf Wahlen, wie viel Geld bekommen politische Parteien, wie viel Geld geben politische Parteien aus. Also das sollte kein Geheimnis sein und auch wenn es zur Wahldurchführung kommt, sollte das transparent sein, auf wie viel kostet das, wie wird das Geld ausgegeben und wo gibt es da Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung? Also diese erhöhte Transparenz wäre das zweite Thema.
Eher ein Dauerthema in Österreich.
Genau. Ja. Und wir denken, das dritte Thema, was uns sehr interessiert, ist politische Bildung, vor allem für Jungwählerinnen und Erstwähler, wo wir sagen, Österreich ist der Vorreiter in Bezug auf Wahlalter.
Alter,
ja. Ja, also das ist Österreich mit 16 Jahren, Malta ist jetzt auch mit 16 Jahren, Griechenland mit 17 Jahren. Aber das ist noch nicht optimiert in Bezug auf politische Bildung. Und wir denken, ja, es ist super, dass Menschen mit 16 in den politischen Prozess eingebunden werden, aber es braucht da mehr politische Bildung durch die Schulen, aber auch durch zivilgesellschaftliche Organisationen. Und da braucht es eben Strukturen, wo das gefördert wird, dass da jeder erreicht wird.
Wo es auch finanziert wird.
Genau, ja.
Weil du gerade die politische Bildung bei jungen Menschen erwähnst, ja. Da fällt mir eben da Dieter Zinnig ein.
Genau.
Mit Neuwahl, der wirklich in die Schulen geht und sagt eben, dass er jungen Menschen beibringt, welche Parteien antreten, welche Farben die haben, wann die Wahl ist, wo das ist. Also so ganz grundlegende Dinge, das braucht ja auch immer seine Zeit, dass es ankommt beim 16-Jährigen.
Und ja, also wir sind da der ganz gleichen Überzeugung, es braucht da mehr Einsatz. Es gibt viele, Menschen, die das irgendwie als Verein machen ihrer Freizeit machen. Aber das sollte an sich nicht nur so funktionieren. Das kann ja auch so funktionieren, aber dann sollte es auch vermehrt investiert werden in diese Förderung und Stärkung der Demokratie also durch politische
Förderung.
Genau. Ja, also es gibt ja schon die Demokratiewerkstatt und andere Institutionen, die das auch strukturieren, aber in der breiten Masse ist das noch nicht angekommen und wir merken immer wieder, wie hilfreich das ist und wie erfrischend das auch ist für die Lehrer, dass da jemand von außen kommt, um über Wahlen zu sprechen, über Wahlprozesse zu sprechen, die Schüler zu stimulieren, über Wahlen zu reflektieren, warum will man, warum ist das nicht selbstverständlich und eben, wie wir das machen, dass wir Geschichten erzählen und Bilder zeigen von Wahlen in Afrika oder in Asien oder in Haiti, wo dann schon eine Reflexion stattfindet, okay, das ist jetzt nicht so selbstverständlich, was wir haben. Aber was ich noch sagen wollte, wir treffen auch immer wieder sehr couragierte und engagierte Lehrer, aber auch sehr politisch interessierte Schülerinnen und Schüler. Und da sagen wir eben, das ist eine Ressource, die man auch einbinden sollte. Und da sind eben diese Beisitzer natürlich eine tolle Sache, oder wo man sagt, wir wollen ein breites Fundament haben an Beisitzern.
Ich glaube, das macht es auch leichter, wenn man die Menschen jung abholt und den Wert der Demokratie zeigt.
Genau, absolut.
Weil wir jetzt gerade über die Finanzierung reden. Wie finanziert sich Wahlbeobachtung.org?
Ja, wir sind im Prinzip ein Verein, aber wir bringen an sich unsere Arbeit pro bono ein. Wir haben einmal einen Preis gewonnen, den Barbara-Brammer-Preis, und jetzt machen wir momentan ein Social-Media-Monitoring-Projekt zur Nationalratswahl. Aber an sich ist das jetzt sehr
Freiwilligenarbeit.
Ja. Ja, also es ist unser Interesse, das ist unser Engagement, und uns taugt es. Ja.
Mit Taugen kann man halt kaum neue Strukturen schaffen. Das ist das Demokratieförderpaket, was du gesagt hast. Gibt es, glaube ich, sehr viele Anwärter.
Ja, also wir haben jetzt auf europäischer Ebene zur Europawahl eine Wahlbewertungsmission durchgeführt als Wahlbeobachtung.org. Wir haben das Election Watch EU genannt, und wir haben dazu 65 Kolleginnen und Kollegen zur Freiwilligenarbeit und pro bono Arbeit überzeugen können. Und wir haben wirklich dann in 28 Ländern Kollegen gehabt, die uns gewisse Fragen beantworten. Und wir haben das jetzt in einem Bericht zusammengefasst und veröffentlicht mit 16 Empfehlungen. Also da sieht man, was möglich ist. Aber natürlich wollen wir das längerfristig auf solidere finanzielle Basis stellen.
Was ist da rausgekommen bei der Wahlbeobachtung auf gesamteuropäischer Ebene?
Ja, also herausgekommen ist an sich, dass es extreme Unterschiede gibt, ja, in der Wahlabwicklung, und dass es da zum Teil Koordinationsprobleme gibt, speziell beim Wahlkalender, dass es Differenzen gibt in Bezug auf, wer darf wählen und wer darf sich zur Wahl stellen, je nachdem, in was für einem Land man ist.
Aktives und passives?
Aktives und passives Wahlrecht, ja. Es gibt gravierende Unterschiede in Bezug auf Transparenz und Accountability bei Wahlkampffinanzierung. Es gibt immer noch Länder, die Menschen mit Behinderung das Wahlrecht verweigern. Es gibt auch Länder, die soziale Medien sehr reglementieren, wie etwa Frankreich. Und es gibt auch zunehmende Besorgnis in Bezug auf Wahlbeeinflussung von außen in europäische Wahlprozesse. Also es ist sicher eine Sensibilisierung, die stattgefunden hat in den letzten 3 Jahren. Also was vor 10 Jahren selbstverständlich war, ist jetzt nicht mehr selbstverständlich. Also wir haben im Prinzip offene Türen eingerannt und sind mit offenen Armen empfangen worden und haben auch das Gefühl, dass wir auf europäischer Ebene sehr ernst genommen werden, und jeder hat uns an sich zur Arbeit gratuliert und sieht den Bericht oder sah den Bericht mit Erwartung entgegen. Und das ist eben nur der Anfang von einer weiteren Schiene an Überzeugungsarbeit auf europäischer Ebene, wo wir sagen, ja, es braucht eine gewisse Harmonisierung der Wahlgesetzgebung, Beispiel ein einheitliches Datum, wo das Wählerregister geschlossen wird, um im Daten austauschen zu können auf europäischer Ebene. Mhm. Und es wäre grundsätzlich gut, dass da irgendwo eine größere Kooperation stattfindet.
Kommen wir zum Schluss ein bisschen auf dich persönlich zurück. Was fasziniert dich an der Wahlbeobachtung? Warum verwendest du genau dort deine Energie?
Ja, ich finde es eine sehr spannende Sache, oder? Also ich bin schon 1999 in Florenz mit dem Thema Europawahl in Kontakt gekommen, als ein Researcher damals an der Universität. Und ich finde es irgendwie spannend, wie eine Gesellschaft sich organisiert und Repräsentanz wählt oder selektiert. Ja? Und das Spannende ist wahrscheinlich, dass jedes Land eine eigene Tradition hat, Wahlen durchzuführen und Demokratie zu leben. Und das Spannende ist eben, das Neue zu finden und zu sehen und zu lernen, wie funktioniert das dort und warum wählen jetzt die Amerikaner so, wie sie wählen, warum wählen die Österreicher so, wie wir wählen, und warum gibt es da Differenzen, wo wählen die Deutschen anders oder warum haben die zwei Stimmen, wir haben nur eine Stimme. Ja. Und das sind spannende Sachen und natürlich ist es auch schön, wenn man empfindet, dass es Sinn macht, dass man vielleicht einen sinnvollen Job macht und dabei auch andere Länder und andere Menschen kennenlernt.
Was würdest du als Erfolge oder als Hürden oder Niederlagen definieren in deinem Erfahrungsweg?
Ja, ich war mit der OSZE in Warschau als Senior Election Advisor und eine meiner ersten Wahlen dort, die ich eben betreut habe, also Wahlbeobachtungsmissionen, die ich betreut habe, das war eben die Präsidentschaftswahl 2010 in Weißrussland. Und das ist natürlich traurig, wenn man da immer wieder hinfährt und eine Wahlbeobachtungsmission entsendet und immer wieder das Gleiche an sich sagt. Und
ja, nichts ändert sich.
Es ändert sich eher was zum Negativen, weil die Menschen den Glauben an die Demokratie oder an die Wahlpraxis oder das Wählen selbst verlieren. Ja? Und das ist wahrscheinlich
noch beunruhigender als...
Genau, also das ist wahrscheinlich die negativsten Erlebnisse, wo man sieht, okay, dass Leuten der Glaube an die Demokratie genommen wird, ja, durch manipulierte Wahlen oder durch autoritäre politische Prozesse, wo eben Wahlen an sich nur mehr pro forma durchgeführt werden.
Was eben noch schlimmer ist als ein intransparenter Wahlprozess zum Beispiel. Genau. Brauchen wir noch Wahlen?
Ja, ich glaube, es ist... Es gibt noch nichts Besseres. Also wir haben noch nicht irgendwie eine Methode gefunden, wo wir unsere Gesellschaft anders organisieren könnten oder wollen. Und insofern sind Wahlen wahrscheinlich die beste Möglichkeit, festzustellen, wer soll regieren. Ja? Wie wollen wir regiert werden?
Ja. Repräsentative, genau. Demokratie.
Ja, also es ist an sich schon wichtig, dass wir erkennen, ja, dass alle Macht geht vom Volk aus, wie es in der österreichischen Verfassung heißt, und dass wir jenes System suchen und wählen, welches uns am besten passt. Oder? Und das ist natürlich ein demokratischer Prozess. Es gibt immer Mehrheiten und Minderheiten, aber grundsätzlich verändert sich die Gesellschaft und mit der Gesellschaft sollte sich dann auch das politische System und das Wahlsystem verändern, oder? Und wir haben ja gesehen, 100 Jahre Frauenwahlrecht, dass sich da über lange Zeit auch was ändert und vor allem zum Guten.
Wie wählen wir in der Zukunft?
Ja, es ist eine spannende Frage. Also das ist wahrscheinlich eine der großen Themen. Ich bin auf einer Konferenz Anfang Oktober in Bregenz, wo ein Freund und Kollege von mir, der Dr. Kremer, diese E-Voting-ID-Konferenz abhält. Und da ist eben immer die Frage, okay, wie kann man jetzt End-to-End-Verifiability feststellen und was ist die Zukunft von Internet-Voting? Und das ist natürlich jetzt irgendwo die große Herausforderung, wie kann man das sicher durchführen und vor allem vermeiden, dass da eine Intervention, auch eine negative Intervention von außen stattfindet. Ja? Also grundsätzlich denke ich, jedes Land sollte das System wählen, was für die Bevölkerung am glaubwürdigsten ist, wo das Vertrauen ist, oder?
Ja.
Der Wählerschaft in das System, oder? Und in Österreich ist es so, dass doch ein großes Vertrauen besteht in den Wahlzettel und dass der Wahlzettel dann in der Wahlurne am Wahltag in einem Wahllokal abgegeben wird. Und ich persönlich denke auch, dass es gut ist, diese Wahlpraxis aufrechtzuerhalten, weil Wählen sollte schon zelebriert werden. Und es ist jetzt nicht irgendwie ein Mausklick daheim am Laptop, nachdem er irgendwie sein Online-Shopping erledigt hat.
Das ist ein schönes Bild. Was hast du persönlich für Vision von unseren Wahlen in 50 Jahren? Oder was wäre dein Wunsch?
Ja, mein Wunsch wäre, dass ich...
Dein Wunsch, Vision?
die Wilsch-Vision der Wahlen in Österreich und Europa, ja, dass die Menschen erkennen, was der Wert der Demokratie ist und die Möglichkeit, sich in die demokratische Praxis einzubringen und die zu stärken und aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da mehr politische Bildung stattfindet und dass da auch die Politik wieder einen höheren Stellenwert und ein positiveres Image erhält. Oder? Dass wir nicht nur Politiker kritisieren, weil sie medial so vielleicht überpräsent sind, sondern auch wertschätzen, dass die sich diesen Job antun. Ja? Das muss man sich auch vor Augen halten, dass die an sich 24 Stunden medial observiert werden und gemonitort werden und jeder falsche Sager oder falsche Satz oder jede schlechte Laune irgendwie interpretiert wird. Oder? Mhm. Also insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass man vielleicht wieder mehr wegkommen von dieser medialisierten Politik hin zu einer Fachpolitik, wo dann Kompetenz zählt und Politiker in Ruhe arbeiten können für das Wohl der Gesellschaft.
Das ist eine schöne Vision.
Danke.
Gut, ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzler für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Ja, ich glaube, das liegt auf der Hand. Ja. Das wäre ein wunderbar schön ausgearbeitetes Wahlreformgesetz, das auf einer breiten Basis steht, nach einem sehr konsultativen und partizipativen Prozess, wo eben auch Menschen wie wir von der Zivilgesellschaft, aber auch andere Experten eingebunden werden und die guten Praktiken, die es überall gibt, oder? Also das ist ja nicht so, dass wir was neu erfinden müssen. Es gibt so viele Lösungen, man braucht es sich nur anschauen und sagen, okay, das könnte man eigentlich für uns adaptieren und dort einbringen, ja? Und laufend verbessern. Also dass es dann nicht mehr so parteipolitisch abgewogen wird, was bringt man das jetzt bei der nächsten Wahl? Sondern dass man das größere Ganze im Blick hat und sagt, okay, das ist jetzt der große Wurf und selbst wenn wir jetzt die nächste Wahl verlieren, die übernächste gewinnen wir dann wieder, oder?
Diese Langfristigkeit würde man sich wünschen, ja?
Ja.
Die zweite Frage. Ich habe den Plakat im Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du denn drauf?
Ja, ist schwierig. Ich würde jedem raten und jeder raten, sich zu engagieren. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da irgendwo auch einer positiven Vision nachgeht und sagt, okay, wo kann ich mich in der Gesellschaft einbringen, was kann ich machen, und das gibt es natürlich für jeden andere Interessen. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man auch diese Staatsbürgerschaft und positiv lebt und als sinnstiftend erkennt, sich in die Gesellschaft einzubringen. Mhm. Und ja, also das kann man dann irgendwie verkürzen. Engagiert euch.
Engagiert euch, ist eure Einführung. Und die letzte Frage. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich auf einen Kaffee gehen, tot oder lebendig. Wen suchst du dir denn aus?
Ja, ist eine schwierige Frage.
Zwei von drei sind schwierig.
Ja, durch das, dass ich vielleicht mit den Lebenden noch auf den Kaffee gehen kann.
Können ja auch lebendig sein.
Ja, dann würde ich mir jetzt den Hans Kelsen aussuchen. Ah, und ja. Um zu sehen, ja, wie das jetzt, wie diese Verfassung zustande gekommen ist. Und ja, also diese geschichtliche Herangehensweise zu so einer neuen Verfassung in Österreich aufgrund der ganzen Geschehnisse, oder? Und das ist natürlich interessant, wie wird eine Verfassung gegründet? Das hat mich immer fasziniert, auch in Südafrika, oder? Und wir haben jetzt auch in Den Haag letztes Jahr einen Workshop gemacht, der Michael und ich, wo wir eben den indonesischen Verfassungsgerichtshof mit denen zusammengearbeitet haben und einen Workshop abgehalten haben, weil eben der indonesische Verfassungsgerichtshof ähnlich wie der österreichische konstituiert ist. Also als Vorbild wurde da gesehen. Oder?
Sehr spannend. Ja, der Hans Kelsen, den hätte ich auch genommen im Podcast. Gut, Armin, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.